Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ich habe heute den Schriftsteller Sebastian Fitzek zu Gast. Der gebürtige Berliner ist Vater von 4 Kindern, die muss man erst mal satt bekommen. Wie gut, dass Fitzek mit bislang mehr als 12 Millionen verkauften Büchern zu den Bestseller-Autoren dieses Landes gehört. Der Sohn einer Lehrerin und eines Lehrers studierte Jura bis zum ersten Staatsexamen, arbeitete ein paar Jahre als Programmdirektor für verschiedene Radiosender, bis er sich ruhig an einen Tisch setzte und seinen ersten Psychothriller herunterschrieb, der 2006 erschien. Auf meine Einladung zu Toast Hawaii reagierte Sebastian gleichermaßen positiv wie auch zögerlich. Naja, eigentlich können er nicht so gut kochen. Aber Geschichten vom Essen erzählen, das kannst du doch bestimmt, oder? Klar. Na bitte. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Wenn man Figuren entwirft für deine Bücher, dann kann ich mir vorstellen, dass das Thema Essen ein Stilmittel ist, um jemanden in irgendeiner Weise zu beschreiben, zu skizzieren. Oder gehst du da unbewusst vor?
Es ist ein sehr kluger Gedanke. Ich muss ganz ehrlich gestehen, glaube ich, dass Essen in meinen Büchern wirklich unterrepräsentiert ist, weil die Menschen häufig in Situationen geworfen werden, wo sie kaum zum Essen kommen. Aber es gibt ja auch Krimis und Thriller, die kulinarische Schwerpunkte haben. Und ja, vor allem viele Weinkrimis, kurioserweise, also wo die Helden alle Wein trinken. Und insofern wäre es definitiv ein Stilmittel.
Okay. Ich habe auch mal geguckt unter den Titeln der Bücher, die du geschrieben hast, die ja zumeist Bestseller sind. Also da kommt nicht einmal der faule Apfel vor oder der glänzende Pilz oder irgendwas.
Nein.
Das, was noch am nächsten kommt, ist, was ist das? Das Paket und das Geschenk, da könnte zumindest was drin liegen, ja?
Genau.
Du hast ja einen sehr guten Freund, den Herrn Zokos, der in der Gerichtsmedizin arbeitet. Stimmst du dich mit dem ab? Hattest du schon mal so einen Giftmord in einem deiner Bücher, wo jemand vielleicht so einen Grießpudding gegessen hat, der ihn umgebracht hat oder so?
Ich dachte schon, wie kommen wir jetzt zum Thema Essen über Zokos, der ja auch nicht gerade so einen appetitlichen Beruf hat, wie ich finde. Wir reden sehr häufig, wir müssen sagen, und das jetzt wird's noch unappetitlicher, leider sind in der Rechtsmedizin Fälle von Kannibalismus gar nicht so selten.
Ui.
Ja, also da, wo Menschen sich, wir kennen das eventuell vom Kannibal von Rothenburg, das ist halt eine psychologische Störung, wo Menschen andere essen wollen oder auch sich selbst oder auch häufig davon fantasieren, von anderen gegessen zu werden, sich dann verabreden und dabei häufig auch zu Tode kommen. Und das, da gibt es Abhandlungen. Und da wollte ich dann auch gar nicht mehr drüber wissen, als das, was ich jetzt erzählt habe.
Gutes Stichwort. Ich habe auch gerade gedacht, wenn wir jetzt noch eine Zuhörerin haben und noch einen Zuhörer, bin ich froh und möchte mich entschuldigen, dass ich diesen komischen Weg genutzt habe, um in ein Gespräch über Essen und dein Leben zu kommen. Du bist gebürtiger Berliner.
Ja, einer der wenigen.
Naja, jetzt.
Doch, es gibt ja noch, statistisch gesehen gibt es glaube ich nur noch 49% gebürtige Berliner, die in Berlin leben. 51, also wir sind jetzt in der Minderheit.
Ja, okay. Erinnerst du dich an das Essen deiner Kindheit?
Oh ja, sehr. Und das hängt auch damit zusammen, das will ich mal vorwegnehmen, dass ich bestimmt nicht der versierteste Gesprächspartner deines Podcasts bin, was Essen anbelangt, wobei ich sehr viel esse und da vielleicht schon was zu sagen kann. Aber meine Mutter, Gott hab sie selig, und sie würde mir auch dazu stimmen, ich darf das auch erzählen, war eine ganz schlechte Köchin. Hat sie von sich selbst immer behauptet. Ich glaube, dass sie das so ein bisschen als Zeichen von Emanzipation sah, dass sie jetzt nicht unbedingt auch noch kochen muss. Und sie hatte einen sehr interessanten Beruf. Sie war nämlich Lehrerin, und zwar im Knast. Sie hat immer gesagt, sie hat Knackis unterrichtet, in Wirtschaftskunde, Wirtschaftsstraftäter in Tegel im Übrigen. Das ist auch etwas paradox.
Tegel ist eine Strafanstalt mitten in Berlin.
JVA Tegel, genau. Und dann hat sie eigentlich haben wir am Wochenende jeden Sonntag zusammengesetzt und dann hat sie irgendwas gekocht, schnell, auf die Schnelle. Und sie hat damals, war das noch politisch korrekt, also Kaninchen. Ich glaube, heute darf man das irgendwie gar nicht so mehr essen, wenn ich so richtig informiert bin. Also es gibt zumindest einige Kaninchen, die man vielleicht lieber nicht isst. Und
naja, die der Tochter oder des Sohnes im Zweifel wahrscheinlich. Ansonsten. Ja,
auf jeden Fall. Die waren so zäh und durch, aber es hat mir geschmeckt, es war irgendwie Gummi. Und als ich da mal ein richtiges Kaninchen im Restaurant gegessen habe, habe ich gemerkt, na, irgendwie ist das anders. Denn mir ist auch die Augen und die Ohren, vor allem meine Geschmackssinne, sind mir aufgegangen, als ich mal im Alter von 15 dann eingeladen war beim Freund und da gab es da mal richtige Buletten ein richtiges Schnitzel und Steak. Die hat das alles verkocht, wie nur irgendetwas. Und dann muss so eine Sache sagen, ja, wir saßen dann beim Essen zusammen und mein Vater meinte, also irgendwie gehört das hier nicht rein. Sagte, doch, das gehört in die Soße. Nee, wirklich? Und dann nimmt er so eine Gabel und hat so ein Stück Küchenrolle, die mit reingefallen ist beim Essen. Und meine Mutter war sehr laissez-faire und deswegen habe ich mich leider nie fürs Kochen interessiert. Sie konnte es nicht. Mein Vater auch nicht. Also man muss ja meine Mutter aus der Schusslinie nehmen, ne?
Okay. Oh Gott. Ja gut. Bist du Einzelkind?
Nein, aber bei meinem Bruder, mit dem ich sehr gut verstehe, Clemens, der ist 7 Jahre älter. Also da ist natürlich dann die Überschneidung
okay, aber
nicht so groß gewesen.
Als du zur Welt gekommen bist, du warst nicht alleine, wenn es darum ging. Oh Gott, ich glaube, Mutter hat gerufen, wir müssen essen. Oh nein, gibt es keinen Ausweg? Nein, wir müssen jetzt gemeinsam runter.
Wir müssen da gemeinsam durch.
Ja. Aha. Ja, gab es denn Rituale? Also kannst du dich daran erinnern, dass du hast jetzt gerade gesagt, am Wochenende?
Ja, jeden Sonntag Mittag, da wurde erst unsere Oma abgeholt. Die, da hatten wir immer so ein bisschen Angst vor, weil sie...
Wie streng?
Nee, merkwürdig war die. Sie war wirklich sehr merkwürdig. Ich bin in einer merkwürdigen Familie groß geworden. Langsam erschließt sich mir als psychotherapeutisches Gespräch, warum ich Psycho sogar schreibe. Nein, sie hat beispielsweise angefangen, einmal, weil sie so von Lord Fauntleroy begeistert war, der kleine Lord, immer zu Weihnachten. Als sie immer zu Weihnachten, wenn sie es gesehen hat, angefangen, Englisch zu reden.
Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Ist das dieser Film?
Nee, das ist der kleine Lord ist wo der kleine Lord von Amerika nach England kommt mit seiner Mutter, weil er quasi Erbe ist und kommt in ein Anwesen. Der große Lord des Anwesens kann die Mutter nicht leiden, die darf da auch nicht mit wohnen. Und der kleine Lord durch seine Güte dreht diesen großen Lord um. Das ist eigentlich auch so ein Weihnachtsklassiker.
Alec Guinness oder so.
Genau,
der
ist es.
Ein alter, knorriger Mann wird von einem zauberhaften, süßen Jungen gedreht.
Genau. Und er hat den kleinen Lord gesehen, da heißt der Lord Fauntleroy, und dann fing sie an, Englisch zu reden. Das Problem ist bloß, sie kann kein Englisch. Also sie hat so Englisch geredet, wie man sich halt vorstellt, wie man Englisch redet. Und dann war sie so am Tisch und wir mussten halt so ein paar Macken schon ertragen. Und sie musste dafür das Essen ertragen, meiner Mutter.
War das denn, also ich will mich darüber nicht erheben oder lustig machen, aber hast du denn war sie denn psychisch labil? Oder?
Nee, also ansonsten war sie eigentlich ganz,
also
ganz
fit, wirklich,
aber
also
sie hat einen Schatten an der Stelle gehabt.
Habt dann da zusammen gesessen, sonntags.
Und dann fing sie an,
The Currents are
running out of the world. Genau. Ja, und Lord Fauntleroy war es immer. Lord Fauntleroy, ich kann mich noch ganz genau erinnern.
Aber da sitzt man doch nicht alleine und redet in so einer Fantasiesprache. Habt ihr mitgemacht? Das ist eigentlich toll.
Nee, da haben wir uns angeguckt und gedacht, okay, jetzt ist wieder. Also ich meine, gut, das zweite Auffällige, was mich daran erinnern kann, ist, dass sie mir, als ich 6 oder 7 war, einen Aschenbecher geschenkt hat. Zu Weihnachten. Ich glaube, sie hielt das für eine kleine Schüssel oder so, aber... Und ich bin nicht Raucher, nach wie vor. Das muss man dazu sagen. Auch in dem Alter war ich es noch.
Oh Gott.
Ja. Das war unser Ritual quasi. Oh. Deswegen kann ich mich auch so gut daran erinnern. Das war immer sonntags. Ansonsten haben wir keine gemeinsamen Mahlzeiten so richtig gehabt. Es gab auch noch die Zeit, ich glaube, da musste ich auch noch Samstag zur Schule gehen. Es gab ja eine Zeit lang Samstag Schulpflicht. Und insofern morgens mein Vater, der auch Schulleiter war, ist ganz früh aus dem Haus gestürmt. Und meine Mutter dann auch. Und dann.
Was habt ihr denn gefrühstückt, ihr Jungs?
Ja, sie hat uns natürlich immer was rausgestellt. Und sie hat sie hat immer wahnsinnig gute Leberwurstbrote gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also das konnte sie. Ja, Brot. Ich bin mit Broten quasi aufgewachsen und Leberwurstbrot nach wie vor heute, muss ich sagen. Also so gesalzene Butter.
Grobe Leberwurst.
Also eigentlich grobe Leberwurst mit gesalzener Butter und ein schönes Krustenbrot. Wunderbar. Das ist eins meiner Lieblingsrezepte. Bin ich auch noch in der Lage, das selber hinzubekommen.
Rezepte? Du nennst das Rezept? Ja. Ich nenne das schon Rezept.
Oh, verdammt. Ja. Du, ich habe letztens jetzt, meine Freundin Linda kommt aus dem Saarland und im Saarland wird ja alles mit Maggi gemacht. Alles. Ja. Ich bin auch ein großer Maggi-Fan, muss ich sagen. Und wenn man auf das Leberwurstbrot noch ein bisschen Maggi macht, dann verstreicht und so ein paar Rillen reinmacht, wobei ich nicht mehr sicher bin, ob man die Rillen mit dem Messer ziehen muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie macht es immer so. Und auch die Kinder lieben es. Also Leberwurstbrot mit Maggi, optimal.
Und die Rillen, damit sich da mehr Maggi drin verliert, nee, oder was? Ja,
das dachte ich zuerst, als ich selber nachgebaut habe. Aber dann sagte sie, nee, die Rillen kommen erst danach, nachdem man das Maggi verstrichen hat. Insofern ist es wahrscheinlich nur optisch.
Ich drehe durch, was man hier innerhalb... Kürzester Zeit, das ist jetzt keine Netflix-Serie, aber vielleicht doch. Auf jeden Fall habe ich den Charakter deiner Großmutter, sofort. Eigentlich musst du über die dein nächstes Buch schreiben, ganz ehrlich.
Das Problem ist bloß immer, die Leute glauben das dann immer. Die sagen, ja, das ist ja an den Haaren herbeigezogen oder sowas. Ist wirklich, ich nehme manchmal auch aus dem realen Leben Menschen und mildere die dann ein bisschen ab, damit mir das geglaubt wird. So wie letztens Analphabet, der dann irgendwann angefangen hat, lesen zu lernen, dann Kinderbuchautor wurde und jetzt ein Verlag gegründet hat. Da denkt man immer, ja, alles klar, Fitzek. Nee, aber es ist so, Tim Thilo Filmer, an der Stelle einen herzlichen Gruß. Es gibt solche Karrieren, es gibt auch wahnsinnige Zufälle aber wenn man so ein Buch liest, dann geht man viel skeptischer ran als jetzt hier. Also ich glaube, beim Podcast glaubt man schon, da sitzt jetzt nicht nur der Märchenonkel Fitzek, sondern das stimmt wirklich. Gertrud Fitzek, eigentlich Gertrud Dobkowitz, geborene Dobkowitz, sie hat nicht immer einen am Laufen gehabt, aber das sind natürlich so prägende Erlebnisse, an die man sich als Kind erinnert.
Und das finde ich ja noch viel besser. Hätte sie jetzt immer an einer Waffe gehabt, hätte man sagen müssen, naja, komm, die Omi, die ist jetzt aber
Arme,
krank.
Die Arme.
Aber die Vorstellung, dass eine Frau, die hat sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurecht gemacht.
Total, die hat doch ganz alleine gelebt, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also sie hat sich aber dann in der Sekunde, ich meine, man kennt das ja auch von Kindern, dass sie sich dann in so eine Scheinwelt hineinträumen, dann ihre Stofftiere nehmen und dann irgendein Märchen oder eine Batman-Folge nachspielen. Und so war das für sie. Ja, sie ist dann etwas infantil geworden und hat sich als eine adlige Dame gefühlt, die sie sicherlich immer sehr gerne sein wollte, aber nie gewesen ist. Und als adlige Dame spricht man nun Englisch.
Brot. Berlin, ich liebe diese Stadt wirklich sehr. Ich lebe länger als 20 Jahre hier, aber... Es gibt nicht so viele gute Bäcker. Das wird natürlich, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Bäckereiketten, desto mehr Bäckereien machen zu, Familienbetriebe und desto mehr Ketten kommen. Aber wenn man einen guten Bäcker hat, verlässt man den nicht und ist ganz happy. Erinnerst du dich an das Brot deiner Kindheit? Du hast gerade gesagt, Gersterbrot, glaube ich, oder was war das?
Nee, das war Krustenbrot.
Krustenbrot.
Also ich liebe sehr, Krustenbrot in jeder Form, es muss nicht, auch um Werbung zu machen, Butterlinder-Brot sein, wobei das auch sehr gut ist. Aber ich komme auch mit dem Discounter-Brot sehr gut klar.
Liest du dir durch, was da drin ist? Nee. Ob da zum Beispiel Malz, Dextrose,
ich habe zum Glück keine mir bekannte Lebensmittelunverträglichkeit. Deswegen muss ich mir nicht durchlesen.
Es geht eher um Zucker, sodass da Zucker drin ist auf den Broten oder Konservierungsstoffe.
Naja, generell habe ich mir sagen lassen, ist Brot jetzt nun nicht das diätischste Lebensmittel. Deswegen bin ich da sowieso nicht so hundertprozentig, also ich habe kein so hundertprozentig gutes Gewissen, dass ich meinem Körper jetzt irgendwas Gutes antue. Aber ich liebe das, auch gerade das in Deutschland erhältliche Brot. Ich kann mich auch gut dran erinnern. Das kann ja jeder, der in Urlaub gefahren ist und dann beispielsweise oder wenn man später ganz weit weg in den USA war, da ist man ja gestorben, wenn man ja nur dieses labbrige Weißbrot bekommen hat. Was ich wirklich überhaupt nicht ab kann, ist so Hamburgerbrot. Deswegen bin ich auch kein Hamburger-Typ. Ich finde alleine dieses labbrige Brot oben drüber, das muss, also muss eine gewisse feste Konsistenz haben. Ich finde sowieso Konsistenz beim Essen absolut ausschlaggebend. Ist mir auch hundertprozentig klar, dass eigentlich dieses Beyond Meat, der neue Trend, eben, dass man jetzt Fleisch substituiert durch vegetarische, vegane Lebensmittel, es kommt wahnsinnig auf die Konsistenz an. Wenn die erstmal gegeben ist, wenn es also so sich wie Schnitzel anfühlt, wenn man da reinbeißt, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz großer Sprung nach vorne.
Du hast gesagt, dass du keine Unverträglichkeiten hast.
Nee.
Hast du denn deine Art der Ernährung oder deine Frau, die dann offenbar auch viel Einfluss darauf hat, hat sich da was verschoben in den letzten Jahren bei dir und bei euch?
Also es hat sich extrem etwas verschoben und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber das erst so in den Anfang der 2000er, wo ich wirklich mehr auf die Lebensmittel geachtet habe. Ich weiß noch ganz genau, also es mich irgendwann gewundert habe, dass es gar nicht mehr so fremd ist, wenn man sich über Lebensmittel unterhält. Man wurde früher eigentlich immer belächelt als Müsli-Punker oder so, wenn man dann angefangen hat, sich Gedanken über die Inhaltsstoffe zu machen. Mir ist tatsächlich, das muss man sagen, eher die Herkunft wichtig. Also ich bin Fleischesser und das mit einem klar schlechten Gewissen. Ich kriege auch häufig Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die, weil ich auch das Thema hin und wieder aufgreife. Also beispielsweise Essen. Tatsächlich die Milchproduktion, die habe ich in Flugangst 7a aufgegriffen. Alle denken, es geht um Flugangst, aber eigentlich geht dieses Buch um die Milchproduktion und dass Milch das einzige Lebensmittel ist, was man eigentlich nicht artgerecht herstellen kann, weil du musst einem Säugetier den Nachwuchs wegnehmen, damit überhaupt die Milch produziert wird. Und wir sind auch das einzige Säugetier auf dem Planeten, was nach dem Abstillen immer noch weiter Milch trinkt. Und das ist so eine Erkenntnis, die hat jetzt einigen nicht so gefallen, den Milchtrinkern. Und ich kann aber auch verstehen, wie schwer es ist, Milch wegzulassen, weil es ist ja nicht nur in der Milch, sondern auch in der Schokolade und.
Das wird leichter.
Das muss man auch sagen. Es wird zum Glück alles leichter, aber wenn man eben 30 Jahre darauf konditioniert ist, sich gar keine Gedanken zu machen. Und das ist halt, wow, wie nass, wenn meine Mutter hier wieder, die eine große Rolle hatte in vielen Bereichen meines Lebens. Meine Mutter war eine absolute Tierfreundin, hat fast einmal im Jahr ging es ins Tierheim, da wurde irgendein Tier aus dem Tierheim befreit. Sie hat sich aber nie um die Herkunft des Fleisches Gedanken gemacht. Wir haben die 99 Cent Fleischprodukte gegessen und ja, haben uns da nie Gedanken gemacht. Und dann später ist mir von den Schlachtwegen, den Schlachtbedingungen.
Du hättest ja fast selbst Tiermedizin, glaube ich, studiert.
Ja, das war ein großer Anreiz. Deswegen, weil wir in so einem tierlieber Haushalt waren und ich so viele Tiere um mich herum hatte, dass ich dachte, okay, Tiermedizin ist vielleicht etwas für dich. Und erst sehr viel später wurde mir klar, das ganze Bio ist für mich eigentlich, also ich achte da nicht, ob der Salat oder irgendetwas daherkommt. Ich glaube nicht unbedingt, dass das mein Leben so wahnsinnig verlängert, wenn ich da jetzt hundertprozentig drauf achte. Ich finde es aber verantwortungsvoll, dass man sich über die Herkunft des Fleisches und überall dort, wo eine Tiererzeugung drin ist, sehr wohl Gedanken machen muss. Und da probiere ich auch immer wieder was Neues aus. A, zu reduzieren natürlich. B, Fastfood auszuschließen. C, aber eben auch bei kaufeinekuh.de beispielsweise, da kriegt man erst dann, wenn die gesamte Kuh 100% verkauft ist, aus artgerechter Tierhaltung das Fleisch. Oder Weideschlachtung beispielsweise, auch ein Thema, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, wo das Tier quasi abgesondert wird und dann auf der Weide quasi ohne einen einzigen Transportweg in einem Moment, wo es überhaupt gar keinen Stress gibt, dann eben getötet wird.
Ja.
Aber natürlich konsequenter wäre es eben hundertprozentig drauf zu verzichten.
So, aber da kennen wir niemanden und ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist, die Gesellschaft langsam, also uns alle langsam zu einem besseren Konsum zu bewegen. Letztendlich, du hast gerade gesagt, ich glaube nicht dran und es geht auch nicht darum, dir jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen oder so. Da hat ja auch jeder, muss da seinen Weg finden. Nichtsdestotrotz, du bist von Salat ausgegangen, hast gesagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber du bist ja auch klug genug und belesen genug, um zu wissen, dass zum Beispiel durch Pestizide unglaublich viel Schaden angerichtet wird. Nicht nur auf den Salaten selbst, sondern auch für die Tierwelt, für Vögel, für Schmetterlinge.
Okay, das ist tatsächlich zu kurz gedacht, dass es, wenn es nur rein egoistisch auf mich selbst bezogen ist, sondern natürlich hat das eine absolut globale Auswirkung. Ich glaube aber immer stark an das Miteinander. Ich glaube, dass Fronten immer zu einer Verhärtung führen und dass man dann das, was man in Amerika und in Teilen von Europa und Deutschland auch erlebt, dass so eine Lagerbildung im Politischen passiert, dass es darf eben bei der Ernährung nicht dazu führen, dass Leute aus Trotz sich weigern, auch in eine richtige Richtung zu gehen, weil sie sich vielleicht auch überfordert fühlen, jahrelange Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Ich finde es schon wirklich beachtenswert, wie viele Menschen sich um Essen Gedanken machen und das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Letztendlich ist ja Essen das, was uns alle wirklich verbindet, Schlafen und Essen. So komisch es klingt, das ist im Grunde in dieser ganzen dann doch ziemlich perfektionierten Zeit, in der wir leben, wo alles auf Effizienz irgendwie ausgelegt ist, mehr oder weniger, fast rührend, dass wir unsere Mahlzeiten zu uns nehmen müssen und dass wir irgendwann für ein paar Stunden umfallen und schlafen. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, dass uns das, dass wir das noch nicht sparen können.
Das ist sehr schön, aber dieses Bewusstsein, glaube ich, ist noch nicht allzu lange. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo wirklich es als ein absolut neuer Gedankengang ging, zu sagen, du machst dir doch auch Überlegungen, was für einen Sprit du in dein Auto füllst oder Öl beispielsweise, womit man sich aber selber den Treibstoff zuführt. Das war schon, also auch in dieser absoluten Fast-Food-Ära war das nicht so.
Klar, es ist frisch und deswegen, als du jetzt gerade sagtest, meine Mutter hat da nie drauf geachtet, das war auch nicht die Zeit, in der man darauf geachtet hat. Da gab es ein paar Reformhäuser, da gab es die ersten Bioläden. Gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit. Du sagst also, dass deine Mutter, die hat euch morgens halt Brote geschmiert für die Schule. Das waren dann auch die Schulbrote, die Pausenbrote.
Ja, und die waren ganz beliebt auch bei meinen Mitschülern. Die musste ich immer abgeben. Deswegen hat sie viele Mitglieder. Die waren sogar später beliebt. Ich habe ja auch beim Radiosender gearbeitet unter die gesamte Morgenredaktion, als ich dann auch streckenweise von denen, als ich Volontär war und hin und wieder nach meinen Eltern besucht hatte, hat sie mir was mitgegeben und dann haben sie drauf geschworen.
Aber das muss ja wirklich Magic gewesen sein, diese Kombination aus. War das eine spezielle Lederwurst?
Ich habe keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war, ich glaube wirklich, das Brot ist das Wichtige. Es muss einfach frisch sein. Ja, so. Man kann die schönste Butter oder Wurst wenn man es auf ein altes, trockenes Brot macht, ist schwierig.
Gewissensfrage. Du kaufst heute ein frisches Brot.
Ja.
Hast aber noch ein bisschen was zu Hause. Ich finde, das ist eine der gemeinsten Fragen der Welt. Aber eigentlich wüsste man, okay, das andere Brot hält jetzt doch noch für 2 Tage. Darüber hinaus vielleicht nicht mehr. Eigentlich müsste ich es jetzt essen. Aber dann würde ich mich ja um diese Knusprigkeit und die Weichheit des neuen Brotes bringen.
Bei Brot, da kaufe ich häufig zu viel.
Okay, und dann würdest du auch erstmal das Frische essen, oder?
Ja, definitiv. Ja.
Wie nennst du den Knust?
Weißt
Kanten.
Du
überhaupt? Kanten. Okay,
ist ja bei uns immer und seitdem ist es auch so.
Ich habe mal gelesen, dass es in Deutschland, es ist eine aberwitzig hohe Zahl, ich glaube fast 220 Begriffe regional für den Knus oder für den Kanten, für das Brotende ist. Und dass sich Geschwister ja auch sehr oft streiten.
Das stimmt, aber es gibt auch Leute, die es gar nicht lieben. Ich habe auch noch keine Idee, wie man beispielsweise, ich weiß gar nicht, was mir beim Brötchen besser schmeckt, ist oben oder unten.
Oh komm, es gibt doch nicht wirklich einen Unterschied.
Natürlich gibt es einen Unterschied.
Das zwischen unten. Oben und unten?
Ja, doch, ich glaube schon. Das eine hat ja diese Rille schon mal in der Mitte.
Du mit deinen Rillen im Brot, das gibt es ja überhaupt nicht. Das ist ein bisschen krosser vielleicht.
Also da gibt es garantiert eine Glaubensfrage. Ich sage dir, es gibt garantiert, das werden viele dann auch so, wenn man sie jetzt fragen würde, nein, ich esse nur unten, ist nur oben. Oder ob man beispielsweise das Zeug da drin lässt im Brötchen.
Ja, manche pullen es raus zu einem kleinen Ball. Machst du das auch?
Ich pull das eigentlich auch raus, gerade wenn ich Nutella esse.
Ja. Oh, wie oft isst du denn Nutella?
Also ich esse persönlich es nicht so häufig, aber in der Kindheit wirklich, da war auch Nutella-Toast, das war das absolute, aber ohne Butter.
Wenn der noch heiß war und das so ein...
Ja, Wahnsinn. Aber es gibt ja Leute, wirklich, die es mit Butter essen und das ist dann, finde ich, zu viel des Guten.
Aber es gibt auch Leute, die sagen, wenn man Leberwurst isst, dann nicht auch nochmal extra Butter. Also das ist halt so eine, es gibt halt so diese Butter- und nicht so Butter-Fraktion.
Das stimmt eigentlich.
Meine Mutter als Nachkriegskind hat manchmal sich ein Stück ich kann es kaum sagen, ohne das Gesicht zu verziehen, rohe Butter in den Mund gesteckt. Das fand sie irgendwie, Butter war so, wurde so entbehrt und so herbeigesehnt, dass das für sie, sie hat das anders wahrgenommen. Ja. Für mich ist diese Vorstellung ein nackter Horror.
Also für mich ist gesalzene Butter wichtig. Ist auch gesalzene Butter zur Marmelade.
Ja, lecker. Ja. Super lecker. Ja. Das Essen meiner Kindheit. Was war denn das Lieblingsessen deiner Kindheit?
Also jetzt abgesehen von den Leberwurstbroten, war das wirklich dieses total zerkochte Kaninchen mit einer wahnsinnig, die Soße. Soße konnte meine Mutter gut machen und Kartoffeln, und dann habe ich in der Soße quasi Kartoffeln zerdrückt. Und das war mit Rotkohl auch noch, das ist ein absolutes. Und nach wie vor, also was so in die Richtung geht, ist halt zu Weihnachten, die Weihnachtsente beispielsweise. Mm. Das mit Klößen und Kartoffeln. Ich bin kein Rotkohl-Typ, ich bin kein kein rote Beete-Typ, kein Grünkohl-Typ. Rotkohl, ja, das mag ich. Rote Beete mag ich nicht. Und das Einzige, was ich wirklich überhaupt nicht essen kann, ist, also esse ich alles. Ja, auch wenn es mir nicht so gut schmeckt. Aber ich schluck's runter. Aber Leber kriege ich nicht runter.
Ach, Leberwurst
geht, aber Leber in seiner reinen... Nein, das geht nicht. Das ist übrigens, es gibt noch was, da wurde mir aber mal schlecht. Ich habe zu viel Kokosnuss gegessen. Wir haben nicht zu viel Kokosnuss gegessen. Ich war Kokosnuss danach auf einer Fähre und da musste ich mich übergeben. Und dann hatte ich ein Kindheitstrauma, eben immer Kokosnuss in Verbindung mit zu übergeben. Ja. Trotzdem, also Kokosnuss selber frisch essen, was viele für eine Delikatesse halten, das geht bei mir gar nicht. Bounty allerdings wiederum kein Problem. Ja. Also Derivate sind in Ordnung.
Was habt ihr denn, habt ihr denn unter der Woche gegessen abends? Da gab es dann kein warmes Essen mittags oder abends? Oder hat dein Vater
Meine Mutter hat auch schon viel gemacht. Also das war von natürlich Würstchen und Königsberger Klopse Ragoufin beispielsweise, kann mich noch dran erinnern. Das ja eigentlich vollkommen aus der Mode gekommen ist, glaube ich. Immer diese Pastetchen, die dann gefüllt waren mit irgendwas. Wir hatten leider muss ich im Rückblick sagen, wirklich eine sehr fleischlastige Erziehung, Ernährung. Da war jetzt, Fisch war auch sehr selten. Und dann irgendwann war ich halt natürlich, weil beide Eltern berufstätig waren, kam ich aus der Schule nach Hause, es war so 14 Uhr, ich war jetzt also kein Hortkind. Und dann macht man sich selber. Ich kann mich gut erinnern, dass ich immer, wenn ich vom Schlagzeugunterricht kam, ich habe Schlagzeug gespielt, dann von der Musikschule zurück, da habe ich immer bei Kaisers halt gemacht und habe mir Peng-Chips und Cherry-Cola geholt. Peng-Chips gibt's nicht mehr.
Kenn ich noch.
Die sind aber so super Salz mit Pfeffer gewesen.
Und Cherry Coke.
Und Cherry Coke. oder auch manchmal Snickers. Und ich kann mich noch gerne erinnern, dann kam ich nach Hause, dann hat es so geregnet. Und dann habe ich dann gelesen. Und mich dann dabei, also auch mit den Kalorien. Das war wirklich wunderbar. Kann ich mich ganz toll dran erinnern.
Ja, dass man so diese ganzen Genüsse als Kind zusammengeknipst hat. Das
genau.
Ist, dass man war dann so für sich.
Richtig.
Ich erinnere das auch. Ja, genau. Pommes und Cola und die Bravo. Bravo und eine Jogurette, das war diese...
Oh. Wo du jetzt Pommes sagst, wir waren ja häufig, ich hatte das Gefühl, weil ich das so gehasst habe, war häufig auch mit Wandertag so, waren wir immer, wenn es kalt war, auf der Schlittschuhbahn.
Wandertag musst du vielleicht erklären.
Ach, Wandertag ist sowas, dass man einmal im Vierteljahr oder so mit der Klasse irgendwo hingegangen ist, ein Theaterstück sich angeguckt hat. Hier in Berlin war sehr beliebt die Linie 1 beispielsweise im Grips-Theater oder eben aber auch zum Beispiel Museum oder dann eben auch alle wollten immer Schlittschuh laufen. Furchtbar. Ich bin nur Klassensprecher geworden, um es mal abzuschaffen, weil ich kann das nicht. Ich kann überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Aber was es da gab, deswegen bin ich darauf hinaus, da war halt immer eine Pommesbude. Und da gab es eben Pommes mit Ketchup und Mayo. Und meine Eltern haben mir für sowas nie Geld gegeben. Auch nicht für den Eismann, der vor der Tür stand, vor der Schule. Und Pommes mit Ketchup, das ist so eine Kindheitserinnerung, weil das so selten war, dass ich das mal hatte. Das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt.
Ja, natürlich. Und heute isst du keine Pommes mehr?
Also heute ist es jetzt nicht so, dass ich mich danach verzehre, aber Pommes rot-weiß doch.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebere ich jedenfalls 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Du hast kein Geld für den Eismann bekommen. Das ist ja auch eine Sache, wenn jüngere Leute diesen Podcast jetzt hören. Vielleicht gibt es das noch in der einen oder anderen Ecke. Aber klar, da ist früher, ist meistens war das so ein VW-Bus, ist der Eismann. Es gab den Eiermann, das ist ganz früh gewesen und in den kleineren Orten eher. Aber der Eismann ist durch die Stadt gefahren und hat geläutet. Und jetzt niedliches Bild. Die Kinder rennen aus den Häusern, haben eine kleine Münze in der Hand, stellen sich brav an und wählen zwei oder maximal drei Kugeln, die sowas wie 25 Pfennig gekostet haben.
Richtig.
Und drei Kugeln, was hättest du damals genommen?
Ich mag ja alles, was so rot ist, so bei Säften, rote Säfte, also mit viel so rote Früchte, wenn da rote Früchte draufsteht, kriegst du mich mit Säften, mit Joghurt und bei Eis auch so von Himbeer, Erdbeer, aber auch Johannisbeer oder Kirsche oder sowas, alles so in der.
Gab's das denn? Also ich meine, heute gibt es ja Holunder, Tischtennis, irgendwelche komischen Kombinationen, aber damals gab's Aprikose, Zitrone, Erdbeer, Schokolade, Vanille.
Ja gut, dann hätte ich aber Erdbeer und Schoko genommen.
Ach, die Kombination, das ist ja fast wie SPD und CDU zusammen, ist so eine große Koalition.
Ist das so? Ja, aber ich habe als verbindendes Element dann sehr gerne Sahne drauf, aber ungesüßt.
Was?
Ja, ungesüßte Sahne finde ich am allerbesten. Es gibt in den guten Kaffeehäusern kriegst du halt Schlagsahne, aber nicht noch. Also schrecklich finde ich beispielsweise diese Schlagsahne aus der Sprühdose.
Nein, das geht gar nicht.
Die ist auch so voller Zucker oder Zuckerersatzstoffen. Nee, ich finde das gerade auch in einem Kakao, Kakao darf auch nicht zu süß sein. Ich bin absolutes Süßkind. Ich liebe es, ich liebe auch Kinderschokolade beispielsweise, aber wenn es zu süß wird, ist auch bei Mousse-Schokolade beispielsweise der Fall, wenn es zu süß wird, dann kann ich da nicht weiter essen.
Okay.
Ich glaube, für mich, um meinen Süßheitsgrad, was das Essen anbelangt, zu bestimmen, ist sehr gut bei Weihnachts. Ich liebe ja Weihnachtsgebäck und für mich kann es gar nicht früh genug losgehen. Ich mag also Lebkuchen, aber da eben die mit dem Zartbitter.
Ja, genau. Sonst ist es zu süß.
Und bei Dominosteinen auch. Also wenn ich da...
Ja, es muss zart sein.
Milchschokolade mit Dominosteinen ist auch, das geht nicht, auch zu süß.
Oder weiße Schokolade, das ist zu viel. Es gab mal, vielleicht erinnerst du dich, das war eine Revolution. Und auch das klingt jetzt so, als wenn wir aus dem Stummfilmzeitalter kommen. So ist es ja nicht. Aber ich finde schon, wenn man heute vom Süßigkeitenregal, vom Schokoladenregal, diese verschiedenen Variationen, die... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, dass mir das zu viel ist, weil Vielfalt gemeinen ja immer ein Luxus ist und eine Bereicherung. Und ich denke auch, dass der Markt sich von selbst reguliert. Sachen, die nicht gekauft werden, die nicht gemocht werden, wenn nicht gekauft, dann verschwinden sie wieder.
Ja.
Trotzdem ist es wirklich eigenartig, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen kommen. Aber ich erinnere mich, damals war es etwas weniger auf jeden Fall. Und da gab es plötzlich weiße Schokolade. Das war der Burner. Und plötzlich gab es weiße Schokolade mit Crunch.
Ja, genau.
Erinnerst du dich an die Zeit?
Natürlich, ja. Aber es gibt's aber immer noch.
Ja, und die war mir zum Beispiel zu süß.
Ja, die mit Crunch auf jeden Fall. Weiße Schokolade hin und wieder esse ich ganz gerne. Und Stichwort Auswahl. Mich macht Auswahl verrückt. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Das muss man jetzt nicht reglementieren. Das regelt sich von alleine. Aber ich bin von Auswahl sehr, sehr, sehr häufig überfordert und man hat halt immer latent die Überlegung, ob man nicht doch was falsch gemacht hat und sich falsch entschieden hat. Also Auswahl beispielsweise, ich werde ja Wenn man zu viel nachdenkt, ist es das Problem. Wenn ich also in einem Parkhaus bin und da ist alles leer, bis auf zwei, drei, dann finde ich das fast schlimmer, als wenn ich nur einen einzigen zur Auswahl habe. Nee, weil ich überlege dann, im Kaufhaus, stelle ich mich jetzt auf den Parkplatz, der nah am Eingang ist, aber was ist, wenn der Automat ganz woanders ist? Was ist, wenn ich da gar nicht mehr rauskomme? Sondern dann überlege ich so und fahre im Kreis, das ist alles blöd. Ja,
ich fährst finde, du wieder raus?
Ja, nee.
Scheiße, ich hasse dieses Parkhaus.
Drei Sachen soll man zur Auswahl. Deswegen gibt's ja meistens immer, auch bei Computern oder weiß der Geier was, wenn es da 38 verschiedene Variationen gibt. Ich glaube, mir hat einer mal gesagt, wenn du einen, schmeißt du einem Menschen einen Ball zu, fängt er ihn auf. Schmeißt ihm drei Bälle gleichzeitig zu, fängt er keinen einzigen. Ich bin so der Einige, der ständig in so einem Ballregen steht und ich stehe vor einem Schokoladenregal und denk mir,
Aber du hast jetzt vier Kinder, also da wollen wir jetzt mal keine Rückschlüsse ziehen. Der Papa hat euch alle gleich lieb, wirklich. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja.
Wobei, das kann man ganz ernsthaft sagen, wie das ist. Das ist nämlich bei Eltern, die mehrere Kinder haben, ist das tagesformabhängig. Ja, also natürlich hat man eine gewisse Grundliebe für alle, gar keine Frage. Aber selten hat man alle drei in derselben Zeiteinheit gleich lieb, sondern da spielt sich mal der eine nach vorne. Ja, und
er sagt drei, weil das vierte noch nicht zählt. Das vierte ist im Moment, das ist so
frisch. Habe ich eben drei gesagt? Ja. Oh Gott.
Du musst dich umgewöhnen.
Ich muss mich umgewöhnen.
Es ist so frisch zur Welt gekommen, dass das noch ganz, oh ja, wow. Frisch gebackener Vater und Lockdown, jetzt fängst du natürlich an, kochen zu lernen, oder? Das klingt nicht nach einem Jahr, wenn du mich fragst.
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so der Vertreter. Man muss jetzt nicht in allen Disziplinen gut sein, man kann sich auf seine Stärken konzentrieren. Und Kochen gehört nun definitiv nicht zu meinen Stärken.
Kommen wir zu der Rubrik Entweder oder. Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Toast oder Schwarzbrot?
Toast. Kann ich noch was dazu sagen?
Ja.
Mein Vater war ein absoluter Schwarzbrot-Fan und vor allem Pumpernickel-Fan. Das gab es halt immer, wahrscheinlich gibt es das immer noch, in diesen Dosen, die man aufreißt, wie so die Tennisballdosen.
Ja. Stimmt.
Und das fand ich furchtbar. Also ich fand das furchtbar, wenn wir verreist sind, dann gab es halt, man hatte Hunger und meine Eltern haben Halbpension gebucht. Mittags gab es also kein Essen und dann habe ich mittags mir diese Pumpernickel reingezwängt.
Habt ihr mitgenommen oder habt ihr die vor Ort?
Ja, wir waren diese typische Fraktion von meinem Vater, brauchte sein Brot, was er auch zu Hause ist, brauchte er auch im Urlaub.
Okay.
Ja, und das hat er dann mitgenommen. Und das konnte man dann auch gut transportieren, weil das war ja so Hochdruckverschweiß, das wird ja nie schlecht.
Das stimmt, es gibt eine Moderatorin, ich glaube, die hieß Barbara Rütting und die war, als Ernährung eben noch nicht so ein Thema war, als wir Kinder waren und über Ernährung jetzt nicht groß gesprochen wurde, gehörte sie eben auch zu so einer Reformhausfraktion und Leinsamen und so. Dieses Wort Leinsames klingt auch wie so eine Bedrohung rückblickend. Und ich weiß, dass die auch Werbung gemacht hat für ein Brot, da war ich fassungslos, es gab so auf Tankstellen zu kaufen, das sollte 5 Jahre halten oder so. Das haben Leute wahrscheinlich auch in ihren Atombunkern oder
stimmt,
so.
Ja, stimmt, so ein Brot ist es.
Ja.
Genau. Ja, da kannst du noch einige Pandemien, die hoffentlich kommen, überstehen.
Hast du dich denn eigentlich bevorratet aktiv? Weil ich habe beobachtet, dass es schon einige Männer gab, die sicherlich auch einige Frauen, aber bei vielen Männern, das konnte ich beobachten, gab es so diese Legitimation, jetzt endlich auch der Versorger zu sein und mal kurz sich so zu bevorraten. Also als es losging, als du dachtest, okay, was könnte jetzt diese Pandemie, was könnte noch kommen, werden jetzt die Geschäfte schließen? Habt ihr erstmal ganz viel eingekauft? Was habt ihr gemacht?
Nee, also gar nicht. Wir haben natürlich eingekauft, aber ich kann mich wirklich noch an eine Szene erinnern, wo ich in einem Supermarkt war und das war kurz bevor der erste Lockdown beschlossen werden sollte. Und es kam eine Nachbarin auf mich zu mit einem Einkaufswagen. Sie meinte, sie hätte aus Insider-Informationen ab Montag Lockdown, auch die Lebensmittel werden geschlossen. Und ich wurde dann panisch. Und ich habe dann auch alles in diesen Einkaufswagen reingestapelt und dachte, und dann habe ich mal nachgedacht. Und dann hat auch Linda gesagt zu mir, sag mal, bist du durchgedreht oder was? Weil brauchen wir alles gar nicht. Doch, Lockdown, sagt sie, noch nie im Leben machen sie ohne Vorwarnung die Lebensmittel dicht. Und zwar in ganz Deutschland. Habe ich auch gedacht, nee, stimmt eigentlich, Quatsch. Habe ich wieder rausgeräumt, was ich da in 10er-Paletten drin hatte. Und
was war das denn, was du da reingepackt hast?
Natürlich
Nudeln und Reis?
Natürlich Nudeln, Reis, Klopapier, aber vor allem Milch war drin, Butter. Es waren ein paar Konserven.
Ja, klar.
Ja, Konserven waren drin, aber halt alles in einer absurden Menge. Diese Einkaufs Wägen, die waren ja auch immer größer. Ja, das ist ja psychologisch getestet, dass man so, wenn man einen großen Einkaufswagen hat, kauft man einfach mehr. Ja, deswegen haben die so SUV-Größe mittlerweile, wenn man da durch. Schilder haben wir uns sagen lassen, um mal wieder abzuweichen, dass es auch im Supermarkt die StVO gelten soll, mit rechts vor links.
Wirklich?
Naja, wirklich, einer ist ein Freund von mir mal reingescheppert in einen und hat ihn dann angeschrien, hier wäre rechts vor links im Supermarkt. Okay. Er hat sich nicht so, dachte auch, er hat mit Irren zu tun. Aber es könnte sein, dass das stimmt. Egal. Auf jeden Fall habe ich alles wieder ausgepackt und habe mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, weil es, dass das jetzt wir auf einmal nichts mehr zu essen haben wegen der Pandemie, das, glaube ich, ist die geringste Sorge, die ich habe. Ich habe andere Sorgen, aber die zählte nicht dazu.
Gin oder Wodka?
Gin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem ist, dass ich eher Getränke bestelle, wo so richtige Macho-Männer mit den Augen rollen und denken, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
Martina de Coco?
Sowas mag ich beispielsweise, Baileys mag ich. Ja. Ich habe meinen Fehler gemacht, im Interview zu sagen, dass ich hin und wieder auch mal ein Eierlikör trinke. Dann war bei jeder Lesung stand ein Eierlikör auf. Ich konnte so viel Eierlikör. Aber generell bevorzuge ich eigentlich die nicht gegorenen Säfte den gegorenen. Also ich trinke kein Bier und kein Wein. Das ist sehr schlimm für jemanden, der auf einer Party ist. Und ich bin so froh, dass ich ein Getränk für mich entdeckt habe, was jetzt eben nicht Cola Light ist, was mir schmeckt, und das ist Gin Tonic. Ja. Und das ist natürlich so inflationär jetzt zum Modegetränk geworden. Das ist mir aber auch egal. Also zusammen mit Monkey 47 oder anderen Sachen. Also da kenne ich mich so ein kleines bisschen aus, welche Tonic, das Tonic macht ja da quasi einen Unterschied. Ja. Und Wodka ist mir einfach auch zu hart. Also Wodka müsste ich dann wirklich mit Red Bull mischen. Und dann könnte ich einen davon trinken, dann müsstest du mich hier rausrollen.
Okay. Süß oder sauer? Das hast du im Grunde schon, naja, dabei.
Also, kommt drauf an, aber ich muss sagen, eher süß. Also saure Gurken beispielsweise mag ich nicht. Klar, Sour Cream and Onion Chips oder sowas mag ich, aber...
Conny Chance magst du nicht? Ich muss darauf noch
mal zurückkommen. Nee, gar nicht. Also das
auch
ist
bei einem Hotdog nicht?
Nee, also... Nee, im Zweifelsfall braucht ein Hotdog eigentlich nur Ketchup, Mayo und diese...
Gerösteten Zwiebeln.
Die gerösteten Zwiebeln, genau.
Stimmt, eigentlich isst du ja auch gar kein Hotdog, weil das Brötchen viel zu labberig ist. Oder machst du da mal eine Ausnahme?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, komischerweise mache ich da eine Ausnahme, aber mir schmeckt auch wirklich nicht jeder Hotdog. Mhm. Also da würde ich lieber so eine schöne Rostbratwurst im Brötchen mit Senf, das ist dann eher mein Ding.
Spiegel oder Rühreier?
Rühreier. Eier sind sowieso stehen nicht hoch auf meinem Speiseplan, und weichgekochte Eier, das war auch lange Zeit ein Ekelfaktor. Ich konnte nicht zusehen, wenn auch einer nur ein rohes Ei isst.
Ach,
wenn
das
Eis verschwimmt oder das hat sich mittlerweile so ein bisschen gegeben, aber essen mag ich das jetzt auch nicht unbedingt. Und das ist ja beim Spiegelei noch so halb roh da oben drauf. Was kurioserweise viele ablehnen, was ich aber mag, ist diese Haut auf der Milch.
Wie bitte?
Ja, ich mag das. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde das, ich meine, es schmeckt ja nach nichts. Viele finden es irgendwie ekliger beim Milchkochen und so. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Aber wenn es nach nichts schmeckt, wieso magst du es dann? Oder hebst du es nur hervor, weil du der einzige Mensch in Europa
bist,
der
die Haut mag? Nee, ich bin nicht
der einzige
Mensch. Nee, bin ich garantiert nicht. Auch da wirst du dich wundern, wie viele jetzt sagen, ich kann das nachvollziehen. Aha. Ja.
Auch auf Pudding? Also machst du hin und wieder Pudding oder hast du das früher gemacht? Oder?
Ja, auch da finde ich das nicht schlecht. Nee, auch gerade so ein Zitronenpudding beispielsweise. Da ist es immer mal wieder. Nee, finde ich überhaupt nicht schlimm. Habe ich kein Problem mit.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi, Lakritz kann ich gar nicht. Und ich kann auch nicht mal, wenn in so einer Packung verschiedene Sachen, dass ich mir das dann aussuche, weil wenn dann ein Weingummi oder ein Gummibärchen neben einem Lakritzbärchen lag, dann riecht das auch noch danach.
Nein.
Ja, mag ich nicht.
Interessant, weil du vorhin gesagt hast, du magst eigentlich nur Leber nicht.
Ja, Moment. Es ist nicht so, dass Leber will ich ausspucken. Das andere esse ich natürlich. Und da würde ich beispielsweise auch auf Höflichkeit sagen, wenn jetzt jemand hinstellt beim Essen und sagen, oh, ich habe mir so eine schöne Lakritzsoße gemacht, dann kippe ich mir die trotzdem irgendwo rüber. Ja, das ist kein Problem. Aber wenn ich die Wahl hätte, und die hast du mir ja gerade gelassen, dann würde ich sagen, nee. Und dann lieber nicht. Was an mir völlig verschwendet ist, sind sowas wie, beispielsweise wirklich, muss ich leider sagen, das esse ich auch gerne. Aber ich kann den Hype um Spargel nicht nachvollziehen.
Das wäre jetzt die nächste Frage, grüner oder weißer Spargel?
Weißer Spargel, ja, grüner Spargel. Weißer Spargel ist schon richtig, aber ich muss sagen, Also ich zähle jetzt nicht die Tage, bis es wieder den Spargel zu essen gibt. Und da wäre dann aber im Übrigen auch eher Sauce Hollandaise als zerlaufende Butter. Ja. Und Kaviar beispielsweise ist bei mir auch verschwendet. Mhm. Auch das esse ich, aber ich würde es mir nie freiwillig bestellen in einem Restaurant oder auch irgendwo kaufen, ähnlich wie eben Champagner. Das ist bei mir auch, da fehlen mir irgendwie die Geschmacksnerven für. Austern auch, ist auch so eine Nummer.
Es sind halt so Sachen, die von denen irgendwie klar ist, so dass die sind so ein bisschen Etepetete und schick und das muss man sich so, das gönnt man sich und das muss man nicht deswegen mögen. Kann ich total nachvollziehen.
Also Austern beispielsweise nicht, Muscheln hingegen finde ich gut. Mhm. Ja.
Pizza oder Spaghetti?
Ah, das ist schwierig, aber dann im Zweifelsfall eine gute Salami-Pizza. Pizza Hawaii beispielsweise ist jetzt nicht so mein Ding. Und Toast Hawaii beispielsweise, ja, aber das war auch etwas, wo ich am Anfang dachte, das ist eine komische Kombination. Das musste ich mir auch erst im Erwachsenenalter aneignen.
Im Erwachsenenalter hat man den noch Toast Hawaii kredenzt? Wo? Wann? Wer?
Na, das...
Wirklich?
Ja, doch, klar. Also Erwachsene, ab 18, 19 oder sowas, klar, während der Uni-Zeit gab es das immer mal wieder.
Aber ganz selten mit der roten Kirsche, oder?
Roten Kirsche kann mich gar nicht erinnern.
Ja, das ist sozusagen, ja doch, das ist
das so? Grunde,
ja.
Okay.
Das ist der Schinken, es ist die Ananas, es ist der Käse und ganz oben in dieses Loch der Ananas kommt eine Kirsche, so eine von diesen Cocktailkirschen.
Nee, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Schinken, Käse, Ananas, Toast ist schön hart, alles gut.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Du sagst ja, du bist jetzt nicht so derjenige, der in der Küche so viel tut, aber vielleicht wird sowas ja gemeinschaftlich abgesprochen. Eine Investition in eine Gerätschaft, in irgendein Gerät, das ihr gekauft habt für die Küche, was ein totaler Flop war, was ihr nie benutzt habt, was totaler Quatsch war.
Wenn du es jetzt ansprichst, ja, das stimmt. Also Smoothie Maker hätte ich vorher wissen können, dass das irgendwann in der Ecke steht.
Ja?
Ja. Meistens ist man dann doch eben vor dem frische Saftregal und nimmt dann, auch gerade für die Kinder, eben etwas mit, was halt eine riesen Schweinerei ist. Wenn du jetzt für vier Kinder Säfte machen willst, also da bist du aber ordentlich am Drücken. Also insofern, aber ein Flop. Nee, also wirklich, der absolute Flop, den ich gekauft habe, war aber kein Küchengerät, sondern es war ein Fensterputzgerät.
Die sind super.
Ein Fensterputzgerät ist super, also meins nicht.
Diese Sachen, die das Wasser absaugen?
Nee, die sind super.
Die sind super.
Super, nein, ich habe, weil ich gedacht habe, es gibt einen Staubsaugerroboter, der funktioniert. Ich habe ihn nicht, aber ich habe mir sagen lassen, er funktioniert. Es gibt einen Rasenmäherroboter. Ich habe ihn nicht, aber ich habe mir vom Nachbarn sagen lassen, er funktioniert. Ja. Und dann habe ich in so einem Flugzeugmagazin einen Fensterputzroboter gesehen und dachte, war natürlich klar, das Ding saugt quasi, gleitet da die Fenster ab, so wie so ein Staubsauger, schlurft der eben über die Scheiben und nicht über den Boden.
Aha.
Nur schlieren. Also das sah danach wirklich. Und dann habe ich mir die Gebrauchsanweisung danach durchgelesen, nicht auf stark verschmutzten Scheiben benutzen. Naja, wo denn sonst?
Ja.
Dafür habe ich es mir ja geholt.
Ich verstehe.
Ja, also kannst du da, also mein Gerät zumindest konnte man ja toll treten. Aber Küchengeräte, nee, die werden halt immer wieder nur mal benutzt. Aber ich habe mir so einen Wasseraufspuler, haben wir uns geholt. Super. Ja, ein Raclette-Gerät.
Ist der in Betrieb, das Raclette?
Ist auch in Betrieb, aber macht man natürlich jetzt nicht jeden Tag. Wir haben sogar dieses eine Küchengerät, was sehr teuer ist
und das aber alles von selbst macht, sogar selber Fenster rein.
Das ist für mich ein Flop, weil ich dachte, das ist sowas wie ein 3D-Drucker für Essen. Ne? Also ich dachte, mit dem kann ich endlich mal Essen machen. Man wirft einfach oben alles rein und unten kommt fertig Pizza, Brot, alles kommt raus. Ja? Ist nicht so ganz. Man muss schon doch noch viele Sachen machen. Aber es ist in Betrieb, aber nicht von mir.
Ja. Okay, alles klar. Gut, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme oder zu euch nach Hause und ich würde den Kühlschrank öffnen, habt ihr oben bestimmt so ein Tiefkühlfach. Wüsstest du, was da drin ist oder überhaupt, was in eurer Tiefkühltruhe ist?
Ja, also wir haben tatsächlich so ein Side-by-Side-Gerät und links...
Oh, dass du weißt, wie das heißt.
Ja, also ich bin ja jetzt nicht der Ignorant im eigenen Haus und ich mache mir auch relativ viel selber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich andere einladen würde, daran teilzuhaben. Mhm. Auf jeden Fall sind ein paar Fertigpizzen drin, es ist selbstgemachtes Eis drin, was die Kinder selbst gemacht haben. Es sind Beeren aktuell drin und irgendein undefinierbares Experiment meines Allerjüngsten. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass es grün aussieht. Ob das was zu essen ist oder ich habe keine Ahnung.
Okay.
Es ist nicht sehr viel drin. Das muss man sagen. Nicht sehr viel. Und die rechte Seite, die ist voller mit halt so Apfelsäften und, okay. Und Milch und ein bisschen Aufschnitt und Käseprodukten und sowas.
Was ist Essen für dich? Ist Essen für dich so eine angenehme Notwendigkeit oder würdest du sagen, es gehört zu den schönsten Dingen deines Lebens?
Essen an sich, anders als das Essen machen, ist, gehört schon zu den schönsten Dingen meines Lebens und Essen gehen noch, also da ist es immer ein Highlight gewesen, früher sowieso, früher ist man nicht so häufig essen gegangen. Jetzt eben finde ich das toll, weil es auch die Kombination ist, dass man Menschen trifft, gemeinsam etwas zelebriert, was sehr genussvoll ist und angenehme Gespräche dabei führen kann. Und man muss sich halt nicht anstrengen. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt also könnte man gleich hier aber auch sagen, na dann zum Sport trifft dich zum Joggen.
Nee, das ist schon ein bisschen anstrengender, oder?
Das ist sehr
oder?
Viel anstrengender ja. Und ich kann mich dabei nicht so gut unterhalten. Und es werden halt, also die Endorphine werden jetzt nicht so schnell ausgestoßen wie beim Essen. Also ein gutes Essen, natürlich gerade wenn man hungrig ist, das kennt ja jeder von sich, wenn man hungrig ist, schmeckt einem das, was einem normalerweise so lala schmeckt, ist die Offenbarung und alles andere ist dann wirklich fantastisch. Hungrig einkaufen weiß ja auch jeder, sollte man eher nicht machen. Und insofern, einkaufen gehe ich übrigens auch sehr gerne. Auch Lebensmittel einkaufen.
Okay.
Das mache ich auch sehr gerne.
Wir laufen ins Finale ein.
Sehr gut.
Und das bedeutet, und zum Schluss, das Dessert. Wie beschließt du ein gutes Essen? Entweder bei dir zu Hause, du bist jetzt gerade Gastgeber oder du gehst essen und der Kellner kommt an den Tisch und sagt, na, noch etwas aufs Haus und du kannst dir was Süßes aussuchen oder Käse oder einen Schnaps oder einen Kaffee.
Ja, leider sagt er das ja meistens nicht, bevor ich das Dessert ordere, weil Crème Brûlée ist beispielsweise mein absolutes Lieblingsdessert.
Ja.
Ich mag aber auch, wie gesagt, eine Mousse au Chocolat, wenn sie nicht zu süß ist oder Tiramisu, Panna Cotta, also italienische Nachspeisen mag ich sehr und deswegen, ich beschließe es nicht mit Käse, sondern in der Regel mit etwas Süßem.
Okay, und dann noch ein Espresso und einen Kaffee oder kannst du dann nicht schlafen?
Nee. Ich trinke ja auch noch, weiß ich was, wirklich viel zu spät Tee am Abend oder auch eben Kaffee, achte da nicht so wahnsinnig auf das.
Scheint dich ja nicht Koffein. Abzuhalten vom Schlafen.
Nee, also man darf es nicht übertreiben. Wir haben jetzt auch eine ganz wundervolle Kaffeemaschine, wo man in einem rechten Tank koffeinierte Bohnen, im linken Tank entkoffeinierte Bohnen haben kann. Ja, das ist eben zur Schwangerschaft. Nee, ja, man muss sagen, ich habe lange nachgedacht, weil ich selber trinke nicht so gerne entkoffeinierten, aber Schwangerschaft plus Stillzeit sind dann doch irgendwie anderthalb, zwei Jahre, wo man dann entkoffeinierten Kaffee trinken muss. Und ich war es einfach leid, ständig diese Bohnen daraus zu klauben. Und hatte zum Glück ein ganz altes Modell, was ausgetauscht werden muss. Und dann habe ich geguckt, gibt's nicht irgendwas mit zwei Tanks? Und ja, tatsächlich gibt's das. Okay. Und das war von dem Küchengerät eine wirklich sehr, sehr lohnende Investition.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.